Durch die ERP-Welt geistert gerade im deutschsprachigen Raum die S4-Migration als manchmal Damoklesschwert oder großer Heilsbringer für die Unternehmen. Aber warum ist das Ganze jetzt mehr als ein Release-Wechsel? Und wie kann ich hier eine echte Transformation bewirken, um mein Unternehmen wirklich voranzubringen? Darüber spreche ich heute mit jemandem, der das Ganze nicht nur lehrt, sondern auch aktiv vorlebt. Bei mir ist Georg Kästle.
Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt und auch, dass mein heutiger Gast sich, ja, ich sag mal, zu seinen zusätzlichen Hüten, die er aufhat, jetzt auch noch den Hut eines Podcast-Interviews aufsetzt. Es ist wieder eine kleine Nebengeschichte, die ich jetzt gerne erzählen möchte. Und zwar bis zu dieser Aufnahme oder bis zur Anbahnung dieser Aufnahme kannte ich meinen Gast nur aus einem sehr formellen Arbeitskontext. Und wir waren beim Sie und im Zuge dieser Folge sind wir dann zum Du gewechselt. Deswegen freue ich mich, ihn heute als Georg ankündigen zu dürfen. Bei mir ist Georg Kästle und er darf sich jetzt natürlich gerne selber mal vorstellen. Herzlich willkommen, Georg. Erzähl den Zuhörern so noch mal kurz, wer bist du, was machst du und welche Hüte hast du denn jetzt alle auf im Moment?
Freut mich, Christian. Freut mich auch, dass wir in der Zwischenzeit bei dem ganz leichtgängigen Du sind. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen ein paar ganz tolle Gespräche. Auch soll aber heißen, wir hatten natürlich vorher auch tolle Gespräche, keine Frage. Wenn ich so ganz kurz versuche, mal ein paar Dinge zu meiner Person zusammenzufassen. Ich habe in der Grundstruktur drei Haupthüte auf, mache dann aber ein paar Dinge noch weiter. Mein erster Hut, den ich immer trage, ist der Hut im mittelständischen Maschinenbauunternehmen hier bei den Vollmerwerken in Biberach. Man hört es ja auch in meinem Dialekt, schwäbisches Traditionsunternehmen. Und wir sind im Bereich von Schärfmaschinen, Erodiermaschinen, Lasermaschinen. Im Bereich von Werkzeugschärfen sind wir praktisch Technologieführer. Und ich habe hier ganz tolle Aufgabe. Ich darf nämlich als CDO und CIO sowohl unsere Strategie der digitalen Services zu unseren Kunden hin, was wir übrigens mit der Marke V. Edison, Vollmer Digital Solutions, auch strategisch immer weiter ausbauen, vertreten. Und auf der anderen Seite eben die spannenden Themen rund um die internen Dinge, die die IT bewegen, mit SAP, mit Rechenzentrumsthemen und so weiter. Und wir haben für uns eben gelernt, dass die beiden Seiten, dass die in der Zwischenzeit zusammengehören. Vielleicht noch nicht wie siamesische Zwillinge, aber deutlich, deutlich entsprechend zusammengewachsen sind.
Finde ich ganz klasse, dass ihr das auch so deutlich nochmal sagt, weil das hatte ich jetzt in den letzten Folgen ganz viele Gespräche dazu, die sagen, ja, IT kann oft so ein bisschen interner Dienstleister und Selbstzweck werden, aber eigentlich geht es doch drum, am Ende des drum, dass die Kunden die Produkte des Unternehmens kaufen und da kann eine IT auch mal, wie du es als CDO dann in der Rolle hast, ein digitales Produkt, einen digitalen Service anbieten und dafür helfen, noch mehr für den Kunden zu machen. Finde ich sehr cool, dass ihr das zusammengefasst habt.
Absolut. Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, vielleicht Christian, können wir es nachher nochmal aufnehmen. Ja. Ich sage immer, jetzt rede ich mit richtigen Kunden. Also Kunden, die wirklich richtiges Geld bezahlen müssen. Und ich spüre jetzt erst im Nachhinein, wie dieses interne Spielgeld, wenn man das mal so bezeichnen darf, überspitzen darf, wie uns das mich auch jahrelang bewegt hat, von Kostenstelle zu Kostenstelle. Und jetzt mit eben diesen realen Kunden zu sprechen, die am Ende des Tages dann über den normalen Zahlweg entsprechend Euros bezahlen müssen für Dienstleistungen. Ist eine ganz, ganz andere Systematik, aber hochspannend und macht unheimlich viel Freude auch, muss ich sagen.
Absolut.
Und hat auch Impact wieder auf die internen Strukturen.
Das ist ja dann gut. Also wenn die internen Strukturen davon beeinflusst werden, dass die Kunden mehr davon haben, das ist immer super.
Absolut, absolut.
Dann bist du nebenbei noch Professor, quasi nebenbei.
Genau, genau, genau. Ich habe an der Hochschule in Ravensburg Weingarten, bei uns ja hier in der Nähe, im Bereich Digital Business, im Master Digital Business, ein halbes Lehrdeputat. Und ich erzähle immer ganz spannend die Geschichte. Wir waren vor 4 Jahren vor dem Thema gestanden, wollen wir beim Master Wirtschaftsinformatik bleiben oder wollen wir irgendwas verändern? Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen natürlich verändern, diesen neuen Zeitgeist mit der Digitalisierung und hatte dann wirklich eine schlaue Idee. Wir haben dann gesagt, wir nennen den neuen Masterstudiengang jetzt Digital Business, aber wir entwickeln auch ein komplett neues Curriculum. Mhm. Und ich sage immer, das war eine meiner spannendsten Aufgaben in meinem Leben, in Teilen, ein neues Curriculum zu entwickeln und dieses Curriculum dann sogar mit eigenen Vorlesungen dann noch zu detaillieren. Und ich habe ja wirklich die Ehre, muss ich dazu sagen, die zwei Hauptvorlesungen, Digital Business 1 und 2, Sommersemester, Wintersemester, dort zu halten und eben dieses Thema Digitalisierung jetzt auch neu an der Hochschule zu verorten. Und wir haben jetzt diesen Master Digital Business dann eben auch geöffnet, nicht nur für Wirtschaftsinformatiker, für Produktionsingenieure, für Wirtschaftsingenieure, aber auch für Informatiker, sogar in Teilen für Betriebswirte, weil wir einfach feststellen, dass die Qualifikation für die Gestaltung der Digitalisierung, dass sie in der Zukunft ganz, ganz wesentlich ist und soll es nicht despektierlich klingen, aber vielleicht reicht der eine oder andere VHS-Kurs eben nicht aus, um langfristig Digitalisierung im Unternehmen wirklich zu gestalten. Und das ist eine unserer Schwerpunkte an der Hochschule in Ravensburg-Weingarten, eben das zu konkretisieren und zwar auf dem Hintergrund unserer Struktur, die wir hier in Süddeutschland haben, nämlich diese Hidden Champions im Mittelstand, in Maschinenbau, in der Automobilindustrie, in der Pharmaindustrie auch und weiteren Industrien. Und ich sage immer, wir sind nicht die Rocket Science Hochschule, aber wir sind eine Hochschule, die auf hoher Qualität, glaube ich, die Studenten ausbildet, um für die Zukunft, nämlich in der Region hauptsächlich, da entsprechend gerüstet zu sein, gewappnet zu sein. Und da pflegen wir auch ganz, ganz neue Beziehungen mit der Industrie. Ich halte noch eine Vorlesung im Rahmen von New Work, vom Nowland ins Nextland. Und da haben wir gerade eine tolle Studie abgeschlossen, im Praxisverbund mit Working Out Loud, mit einem speziellen Wollcamp mit Unternehmen aus der Region zusammen. Und ich glaube, das zeigt schon, dass sich die Hochschule auch massiv verändert hat. Und es macht riesig Spaß, da Teil davon zu sein und da entsprechend dann auch mitzuarbeiten.
Das heißt, ihr habt jetzt also diesen ich nenne es mal klassischen Wirtschaftsinformatik-Master geöffnet für Leute, die jetzt Wirtschaft und oder Informatik in gewissen Teilen hatten, aber jetzt nicht als Schwerpunkt, sondern sagt, wir bilden jetzt auch die Betriebswirte, die Informatiker breiter aus, um in die Anwendung zu kommen. Gerade halt auch, wie du
ganz
sagst,
genau,
bei euch regional, durch die regionale Prägung, Hidden Champions, ich war auch bei ein paar unterwegs, da gibt es echt faszinierende Unternehmen, meint man gar nicht, was da herkommt alles. Seitdem bei euch in der Region, das kann ich jetzt auch mal sagen, sitze ich mit neuen Augen auf Zahnarztstühlen.
Ja, genau. Das war ja einer meiner vorhergehenden Arbeitgeber. Und ich sage immer, wenn man oben in die Leuchte schaut beim Zahnarzt und wenn da ein bestimmtes Logo steht, dann liegt man auf jeden Fall auf dem richtigen Stuhl. Ja. Wahrscheinlich auch beim richtigen Zahnarzt, weil er dann den richtigen Stuhl entsprechend ausgewählt hat.
Sehr schön. Das ist ja faszinierend. Und das ist total cool, dass man jetzt da mehr in die Anwendung kommt und auch da wieder digital wird, dass man eben, sage ich mal, die neue Generation jetzt nicht mehr mit Faxgeräten gequält wird.
Absolut. Und vielleicht noch mein dritter Hut. Ich habe hier in der Region die Zuständigkeit für den CAO-Roundtable, sowohl für die Region Stuttgart, auch wie für die Region Ulm. Und hier sind wir praktisch bestrebt, die IT-Entscheider, die Digitalisierer bei uns im Standardformat mindestens viermal im Jahr zusammenzubekommen, um eben ganz, ganz aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und auch den Austausch zwischen diesen Unternehmen zu gestalten. Und ich kann so viel berichten, erzählen, das sind Krankenhäuser mit dabei, das sind Verlage mit dabei, das sind aber eben auch Industrieunternehmen mit dabei, das sind Pharmaunternehmen, Maschinenbauunternehmen dabei und es sind belebende Abende, wenn man dann hört, ja, das ist ja in unserer Branche ähnlich, Mensch, können wir da mal bei euch vorbeikommen, kann ein Krankenhaus bei einem Teilehersteller vorbeikommen oder umgekehrt, um da bestimmte Teile sich mal anzuschauen und das sind schon ganz, ganz tolle Dinge, die da im Dialog dann auch entsprechend entstehen.
Das heißt, die Digitalisierung und Digitalprojekte sind gar nicht so unterschiedlich zwischen jetzt einem extremen Fall Krankenhaus und einem Unternehmen, was wie ihr jetzt, sagen wir mal, Geräte herstellt, um Industriesägen zu schleifen, so ganz platt gesagt.
Genau, genau. Also ich kann es an einem konkreten Beispiel sogar festmachen. Dieses Thema IoT, Internet of Things, betrifft sowohl die Medizinindustrie, also die Gerätehersteller, wie auch dann die Krankenhäuser, weil sie genau vor dieselben Themen gestellt sind in Richtung Security, in Richtung, wie werden die Daten aufbereitet, wie kann ich den Daten auch in meiner Struktur dann weiterverarbeiten, wie kann ich Nutzen da stiften, auch für ganz unterschiedliche Akteure. Und das sind natürlich spannende Themen, wie das sowohl organisatorisch wie auch technisch dann entsprechend umgesetzt wird. Und ich sage mal, ob man jetzt irgendwie Instrument beim Zahnarzt digitalisiert oder ob man ein entsprechendes Teilbereich in einer Maschine, die Schärftechnologie betreibt, ist eigentlich dann von der Struktur her sehr, sehr ähnlich.
Das heißt also, die Basistechnologie ist sehr ähnlich. Die Anwendung beim Kunden, bei den Kundinnen oder in dem Produkt ist natürlich eine andere.
Absolut.
Aber wir können hier halt auch wieder, wenn wir über, sagen wir, das ist das Schöne, wenn wir über unseren eigenen Tellerrand so ein bisschen hinausgucken, feststellen, dass die Welt gar nicht so unterschiedlich ist und wir bei gewissen Sachen ja doch ähnlich sind und ähnliche Systeme und Technologien einsetzen können und sollten.
Christian, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man sieht, wie spannend eben auch die Welt ist. Also sprich, dass sie gar nicht so groß unterschiedlich ist, aber dass sie überall sehr, sehr spannend ist und dass dieses Thema Digitalisierung sich eben in allen Teilbereichen eingeschlichen hat und überall allgegenwärtig ist. Und das ist schon ganz, ganz interessant, wenn man so vor 5 Jahren das Ganze betrachtet hat, da war es alles sehr verhalten. Ja. Und wenn ich heute diese Diskussion in unserem CIO-Roundtable führe, dann sind es sehr offene Diskussionen, die nach vorne gerichtet sind, die interessiert sind in unterschiedlichen Richtungen auch und eben auch branchenübergreifend dann entsprechend zu lernen.
Ja, ich finde den Austausch super wertvoll. Also ich bin ja selber Quereinsteiger und was man da gegenseitig lernen kann, wie spannend andere Bereiche sind, absolut, finde ich toll, dass du das auch nochmal vorantreibst.
Vielleicht darf ich nur eins ergänzen, Christian, zur Abrundung meines Profils sozusagen. Ich engagiere mich auch ganz, ganz gerne in entsprechenden Communities und ich will jetzt stellvertretend nur mal zwei platzieren, nämlich auf der einen Seite die DSAG und auf der anderen Seite die MBAF. Also sprich die MBAF, Microsoft Business User Forum, und eben auf der anderen Seite die DSAG in der Kooperation mit der SAP, weil ich glaube, dass es extrem wertvoll ist, in solchen Communities gemeinsam, auch gemeinsam mit diesen großen Herstellern SAP und Microsoft, in den Dialog zu treten und sich eben dort über die zukünftigen Strategien, über die zukünftigen Wege intensiv auszutauschen. Und was mich auch an der Stelle begeistert, wenn ich beobachte, wie viele Menschen zumindest in Teilen ehrenamtlich dort auch noch tätig sind und mit welchem Engagement, dann muss ich sagen, dann hat es neben diesen rein strukturellen Themen auch noch ein paar ganz, ganz interessante Seitenaspekte, wenn man sieht, wie Menschen eben begeistert sind, um auch in einem kommerziellen Umfeld, ohne dafür Geld zu bekommen, die Welt voranzutreiben.
Jetzt gehen wir mal in die, da würde ich sagen, die DSAG sagt jetzt vielleicht nicht jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer, das ist die deutschsprachige SAP-Anwendergemeinschaft. Und das ist eine, ja, wie gesagt, eine Gemeinschaft von Unternehmen, die SAP im Einsatz haben, wo auch die SAP selber sich mit engagiert, die eben hier genau diesen Dialog pflegt, um zu sagen, was brauchen die Kundinnen und Kunden und was ist die Strategie der SAP und wie kriegt man das zusammen und auch mal ja beeinflussen kann, wo geht's denn hin mit den SAP-Produkten, was ist denn in Zukunft wichtig? Sehr spannende Vereinigung. Ich durfte auch mal zu Gast sein mit einem Vortrag. Und bringt uns aber auch direkt in ein Thema, was wir mal gesagt haben, wo wir auch mal drüber reden wollen heute. Da du ja als CIO auch öfters mal über das, ja, also mal kurz den Exkurs machen, ERP-Softwarewechsel hattest oder Auswahl hattest. Und gerade ist ja eins immer noch bei vielen präsent, manche sind schon da im SAP-Kontext, die Umstellung von dem ECC oder R3 auf das neue ERP S4. Und irgendwie wird da immer ein riesen, ich nenne es mal bewusst provokant, ein riesen Bohai gemacht. Ist es jetzt einfach ein Patch oder muss ich jetzt hier, ich habe es schon mal gesagt, farbenblind darf ich nicht sein, wenn ich eine S4-Migration mache, weil es gibt, wie ich jetzt gelernt habe, neben dem üblichen Greenfield, Brownfield, auch Bluefield und Orangefield, wie ich so ein ERP-System einführen kann. Jetzt mal, Georg, warum ist das so groß, ein S4 einzuführen? Ist es nicht einfach nur ein Patch aufs ERP?
Also ich glaube, wir müssen das Stück weit vorne ausholen und zwar in der Historie, jetzt in dem Fall ein Platzhalter SAP, aber das trifft für andere ERP-Systeme oder auch für andere Applikationen in ähnlicher Art und Weise zu. Diese Systeme müssen sich ja über den Zeitverlauf hinweg immer wieder erneuern, also sprich mit entsprechenden neuen Technologien, mit entsprechenden Innovationen, prozessualen Innovationen und so weiter, entsprechend sich erneuern, um eben ihren Kunden auch zukunftsorientierte Lösungen bereitzustellen. Und je nachdem, wie hoch die technologischen Veränderungen sind, je nachdem, wie hoch dann auch die entsprechenden prozessualen Veränderungen sind, sind es eben größere Changes, größere Release-Wechsel, größere Versionswechsel oder eben auch mal entsprechend kleinere Versionswechsel. Aber ich glaube, die Notwendigkeit, die muss man immer entsprechend wahrnehmen, dass es hilft, eben dieses Auto, und ich hatte mal kürzlich einen Post von dir gesehen, wo es um Autos ging, ja, im Rahmen von Daten. Dieses Auto, das muss man halt auch mal zwischendrin immer wieder erneuern. Und manchmal stellt man ja fest, dass das Kleid außenrum zwar sehr neu aussieht, aber dass bestimmte Teile vielleicht auch in früheren Varianten schon verbaut waren. Ja. Und ähnlich ist es natürlich auch mit diesem S4-System. Das ist natürlich jetzt nicht ein ganz neues System, ja, sondern hat viele, viele entsprechende Aspekte, die vorher auch in dem R3, in dem ECC mit drin waren, natürlich mit subsumiert. Das hat aber auch durchaus Vorteile, nämlich eben diese Kompatibilität. Mhm. Also sprich, es ist dadurch eben auch technologisch möglich, diesen nächsten Schritt in einem kompatiblen Umfeld zu machen und alles nicht neu entsprechend bauen zu müssen, sondern eben technologisch mit entsprechenden Routinen dann in die neue Struktur zu migrieren. Wenn ich ganz kurz ausholen darf zu dem S4, ja, ich glaube, da muss man verschiedene Dinge mal sortieren. Nämlich man muss sortieren, dieses S4 hat ja einen Zunamen. Ich weiß nicht, ob du neben Christian noch einen weiteren Vornamen hast.
Nee, ich bin dadurch, dass ich evangelische Eltern habe, haben die auf den traditionell katholischen zweiten Vornamen verzichtet. Aber ja,
ah, S4. Ich bin katholisch und habe einen zweiten Vornamen, ja, in dem Fall. Sehr schön, sehr schön. Übrigens, zu meiner Zeit noch an den Vorfahren orientiert, beide Vornamen. Ja. Und so ist ja auch ähnlich bei der SAP. Dieses S4 hat ja die Namensgebung auch aus R3 entsprechend, also S die nächste Generation, 4 die nächste Generation entsprechend abgeleitet, aber hat eben den zweiten Vornamen, nämlich dieses HANA. Und diese HANA-Technologie, die hat natürlich erstmal revolutioniert diese neue Generation des ERP-Systems und der ERP-Systeme grundsätzlich.
Da würde ich jetzt mal ganz kurz reingehen. Dieses HANA ist die drunterliegende Datenbank. Das heißt, ich mache jetzt nicht nur einen Wechsel des Systems, das auf der Datenbank läuft, sondern mit dem S4 kommt eben auch eine neue Datenbanktechnologie, die HANA, zum Einsatz. So, also für die Leute, die nicht so viel im SAP-Kontext unterwegs sind, wird auch mal spannend, da reinzugehen. Das heißt, du sagst jetzt also, zum einen ist der Datenbankwechsel ein wichtiger Schritt, aber gleichzeitig halt auch noch dieser Release-Wechsel mit neuen Funktionen, neuen Möglichkeiten, neuen Prozessen.
Jawohl, ich würde da sogar noch mal eins drauflegen, Christian. Oh. Und zwar drauflegen in dem Sinne, der Kern ist diese neue In-Memory-Datenbank, also diese spaltenorientierte Datenbank, dass wir mit anderen Datenbankmechanismen eben entsprechende Performance erreichen, die wir vorher so nicht erreichen konnten, um in Richtung Real-Time-Business zu gehen. Und zwar in eine neue Art von Real-Time-Business. Also R3 war ja auch schon Real-Time-Business, da kommt ja der ursprüngliche Name her. Mhm. Aber eben moderne Technologien nutzen, um diesem Echtzeit-Paradigma immer näher zu kommen. Und diese Datenbank, die hat ja schon signifikante, also diese Echtzeitdatenbanken, diese In-Memory-Datenbanken, die haben ja schon signifikante Vorteile. Ja. Ich konnte das aus meiner alten Firma deutlich, deutlich feststellen. Wir hatten vorher Jobs, die sind mehrere Stunden gelaufen. Okay. Und die sind dann nach dieser Technologieumstellung im Minutenbereich gelaufen. Und das zeigt schon, wie sich dadurch natürlich entsprechende Prozesse, entsprechende Verarbeitungsstrukturen komplett verändern. Die SAP hat aber einen guten weiteren Schritt gemacht, nämlich mit dieser HANA-Datenbank haben sie auch ihre Technologiebasis in Richtung HANA-Plattform ergänzt. Also sprich, um diese Datenbank herum gibt es weitere Dienste, beispielsweise eine neue Suche, die Enterprise Search, die es eben möglich macht, moderne Technologien im Entwicklungsumfeld dann auch entsprechend zu benutzen. Mhm. Und dann hat die SAP eben aufgrund dieser technologischen Erneuerungen Datenbanktechnologie, Entwicklungsplattformtechnologie, dann festgestellt, wir brauchen diese Technologien auch, um prozessual das eine oder andere zu verändern. Und da gibt es jetzt ein wichtiges Zauberwort an der Stelle, nämlich S4 Simplification. Mhm. Also mit diesem Ziel zu simplifizieren. Und simplifizieren bedeutet jetzt an der Stelle zwei grundsätzliche Aspekte, die dann auch nachher deutlich machen, warum es eben an vielen Stellen nicht nur ein Release-Wechsel ist, sondern warum es dann eben deutlich mehr in Richtung Transformation geht. Simplifizierung bedeutet auf der einen Seite, dass die SAP richtigerweise entschieden hat, bestimmte Teile des Systems, die vorher redundant waren, die vorher nicht genutzt wurden, entsprechend aus dem System herauszunehmen. Mhm. Und wir sprechen in dem Umfeld von sogenannten Simplification Items, also es sind einzelne Bausteine, um da mal eine Größenordnung zu geben. Also so ein Unternehmen, das diesen Transfer macht, hat ungefähr so zwischen 100 und 300 solcher Simplification-Bausteine, okay, die die Prozesse betreffen.
Das heißt, wir gehen jetzt raus aus der reinen Technik, sondern gehen wirklich in die Business, in die Wertschöpfungsprozesse. Das heißt, es gibt so 100 bis 300 Prozesse, wo du sagst, okay, vorher durch die alte Technologie und dadurch, dass eben das Ding mal mehrere Stunden lief, dass gewisse Sachen langsam waren, dadurch, dass ich das technisch auf ein neues Level hebe, kann ich auch in meinem Business-Prozess Zeit und damit auch Geld sparen, indem ich diese Redundanzen entferne, indem ich gewisse Effizienzeffekte, wo ich vorher, sag ich mal, noch was laden, berechnen, hin und her schreiben musste, dass das schneller geht, kann ich auch den Business-Prozess, also die Entstehung meines Produktes, meiner Dienstleistung, die Abrechnung oder Ähnliches, beschleunigen.
Jawohl. Und eben auch, auch mit unser gemeinsames Thema, eben auch die darunterliegende Datenstruktur erneuern. Mhm. Also diese Prozesse basieren ja häufig auf tradierten Datenstrukturen. Und diese Datenstrukturen zu erneuern, das steckt natürlich in dieser Simplifizierung auch mit drin. Und ich darf mal ein konkretes Beispiel benennen. Das ist Einführung dieser neuen Business-Partner-Struktur bei der SAP, also Geschäftspartner als Datenobjekt. Und das basiert eben darauf, dass man festgestellt hat, dass diese klassische Trennung zwischen Lieferant und Kunde heute in dieser modernen Industrie häufig gar nicht mehr gegeben ist. Sondern mein Kunde ist immer bestimmt ein Teilsegment wie der Lieferant. Mein Lieferant, den ich heute habe, wird morgen mein Kunde. Mhm. Und es ist natürlich jetzt schlau zu sagen, wir packen das in eine gemeinsame Struktur rein, verändern damit natürlich auch die Prozesse, integrieren die Prozesse und somit wird es dann deutlich schneller und natürlich auch transparenter, deutlich schneller eben diese Beziehungen zu Lieferanten, zu Kunden hin, entsprechend dynamischer zu gestalten. Und das ist eine der konkreten Aktivitäten, die in so einem Migrationsprojekt dann eben durchgeführt werden müssen. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass es eben nicht nur darum geht, einen technischen Release-Wechsel an vielen Stellen zu machen, sondern dass es auch darum geht, eben neue Prozessstrukturen entsprechend an der einen oder anderen Stelle zu implementieren.
Der Business-Partner finde ich ein cooles Beispiel. Ich sage mal, du hast ja, wie du es gesagt hast, vorher hattest du zwei Objekte, mindestens. Also es sind noch mehr. Das machen wir um es ein bisschen auch zu vereinfachen hier, weil wir haben jetzt keine Bilder, das heißt, wir müssen ja alles mit Ton machen. Das heißt, wir hatten ja vorher einen Lieferanten, den du anlegst und einen Kunden, den du anlegst im System. Das heißt, ich habe zu jedem davon eine Adresse, Ansprechpartner, Kontonummer, was auch immer ich von dem brauche, habe ich zweimal im System gepflegt. Den Lieferanten hat oft der Einkauf angelegt, den Kunden oft der Verkauf. Und jetzt wird das zusammengeführt im Business-Partner. Das heißt, ich habe es zum einen datentechnisch nur noch einmal auf der Dings, aber es ändert sich auch die Zuständigkeit, weil wer ist jetzt für den Business-Partner zuständig?
Jawohl, ich darf sowieso zum konkreten Projekt sogar berichten. Das kommt einen dritten Partner dazu. Mhm. Ein interner Partner, in dem Fall nämlich das Finance.
Ja.
Weil da spielt ja Kreditor und Debitor, um diese Finanznotation zu nennen, für Lieferant und Kunde spielt da auch eine zentrale Bedeutung.
Ja.
Und jetzt kommt genau dieser prozessuale Gedanke. Es müssen sich diese drei Akteure zusammensetzen und sagen, wie schaffen wir das denn, um wieder den Kundennutzen zu erreichen? Wie schaffen wir das denn, also den Kunden schnell zu bedienen?
Ja.
Wie schaffen wir das denn, um auch den Lieferanten schnell einzubeziehen? Wie schaffen wir denn durchgängige Prozesse, um eben genau diese Systematik jetzt in einem S4 optimal zu nutzen? Also man wird zwangsweise, wenn man das so will, im positiven Sinne da dazu gedrängt, jetzt eben genau diese prozessuale Diskussion im Unternehmen nicht nur anzustoßen, sondern dann auch zu finalisieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil aus meiner Sicht, dass wir die Chance haben, an vielen, vielen Stellen, vielleicht können wir das nachher noch an der einen oder anderen Stelle sogar vertiefen, die prozessuale Sicht auf das Unternehmen eben auch auf dem Hintergrund von S4 entsprechend nochmal deutlich zu beleuchten, was ja mit diesen Farbansätzen in Richtung Brown, in Richtung Green, in Richtung Blue, in Richtung Orange oder vielleicht auch in andere Farbnuancen zumindest in Teilen adressiert wird.
Ja, also das heißt, ich kann in dem Moment aus der Not, weil jetzt bringen wir mal die Not ein bisschen dazu. Ich werde jetzt dann demnächst technisch gezwungen, weil der Support für das alte System eingestellt wird. Gibt es dringende Gründe, von dem alten System runterzugehen, weil ich keine Garantien, Wartungen mehr habe oder das sehr teuer kaufen muss. Aus dieser technischen Notwendigkeit kann ich jetzt auch eine Kür machen und sagen, ja, ich mache nicht einfach nur einen Release-Wechsel, sondern ich gehe wirklich mal rein und kann da Sachen verschlanken, weil ich eben nicht mehr einen Lieferanten, einen Kreditor, einen Debitor, einen Kunden und was auch alles anlegen muss und verschiedene Leute im Prinzip die gleiche Tätigkeit machen, kann hier meinen Prozess beschleunigen und verbessern.
Absolut.
Dafür muss ich natürlich einmal Ressourcen investieren, aber die rechnen sich hinterher durch diese Effizienzgewinne, die ich dadurch heben kann. Beziehungsweise auch dann mal Prozesse aufräumen kann, die vielleicht gar nicht wirklich gebraucht werden.
Absolut. Ich darf vielleicht, Christian, ganz kurz auf die Hochschulseite nochmal springen. Ich halte hier auch eine tolle Wahlvorlesung, die nennt sich Lean Management und Digitalisierung. Mhm. Die Philosophie in diesem Lean Management bedeutet ja, dass wir Prozesse permanent unter die Lupe nehmen, permanent verbessern, permanent eliminieren. Und da gibt es ja ein paar Zauberworte. Und das Basiszauberwort ist das Thema Muda. Verschwendung eliminieren. Muda, Muri, Mura sind drei entsprechende Teilbereiche. Überlastung, Unterlastung, Verschwendung zu eliminieren. Und ich glaube, Unternehmen, die das vielleicht aus der Vergangenheit versäumt haben, ihre Prozesse zu innovieren, dieses Muda, das sich überall wiederfindet, diese Verschwendung in den Prozessen, die transparent zu machen und die zu eliminieren. Und dabei ist eben dieser Wechsel jetzt von R3 ECC nach S4, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Chance, eben nicht nur die aktuelle Situation des Systems auf einen neuen Stand zu bringen, sondern auch zu überlegen, wann haben wir denn das letzte Mal diesen Prozess uns angeschaut? Ja. Wann haben wir denn das letzte Mal uns am Kundenprozess orientiert? Und ich glaube ich glaube nicht nur, sondern da bin ich felsenfest davon überzeugt, viele dieser Projekte, die basieren nicht auf dem Hintergrund der technologischen Veränderungen, sondern die basieren darauf, dass das eine oder andere Unternehmen vielleicht in dieser Intensität der Prozessinnovationen, dieser Lean-Innovationen, vielleicht in den letzten Jahren aufgrund unterschiedlicher Aspekte das nicht so intensiv betrieben hat, wie man das vielleicht machen sollte, um eben Produktivitätsfortschritte zu erreichen. Und dieses Transformationsprojekt bietet jetzt die große Chance, diese Aspekte da direkt mit zu inkludieren. Und da würde ich jedem dann auch empfehlen, das an der Stelle auch zu überlegen, wo komme ich denn her und was sind denn die Aspekte, die ja dann mit diesem Brown und Green und Blue und Orange und Yellow und was es alles gibt, ja nur technologisch mal angedeutet sind. Aber da steckt ein riesen Farbpotenzial dahinter, was man da im Grunde genommen heben kann.
Das heißt also jetzt wirklich mal so, ich hatte es mit dem KI-Thema mal, dass wenn man in Richtung KI schaut, fehlt oft die Datengrundlage dafür. Und das heißt, analog im ERP, in der ERP-Wechsel, fehlt oft die Prozesseffizienz, die Prozessgewinne, um wirklich, sag ich mal, ich kann natürlich jetzt das neue ERP-System einführen, ich habe eine tolle, schnelle HANA-Datenbank drunter, aber wenn ich, platt gesagt, den alten Scheiß einfach weitermache und den nur technologisch hebe, dann nutze ich nicht mal 10% vom Potenzial, was so ein neues System bietet, sondern ja, lass quasi den alten Mist weiterlaufen, aber halt auf einer technologisch neuen Basis. Jetzt, wenn wir in die Farben reingehen, böse gesagt, das ist der Brownfield-Ansatz.
Jawohl.
Der schlechtestmögliche Brownfield-Ansatz ist ja zu sagen, ich mache alles weiter wie bisher, ich patche das System nur, nehme eine neue Datenbank drunter, fertig.
Ja, das hast du wunderbar dargestellt. Im Grunde genommen verbirgt sich hinter diesem technologischen Brownfield-Ansatz. Ja. Ich nehme einfach mein bisheriges System und übertrage das auf das technologisch auf das Neue, was die SAP in der Zwischenzeit technologisch hervorragend unterstützt übrigens. Ja. Übertrage ich dann auf das Neue, habe dann ein wartungsfähiges System, S4, aber habe meine Prozesse nicht innoviert, habe meine Prozesse nicht verbessert, habe meine Prozesse nicht durchleuchtet. Und deshalb empfehle ich eigentlich jedem, sich diese Strukturen mal genauer anzuschauen. Mhm. Technologisch kann es dennoch richtig sein, Brownfield zu machen.
Okay.
Aber prozesstechnisch kann das durchaus an der einen Stelle dann einen Grünanteil haben, einen Orange-Anteil haben, einen Blue-Anteil haben, einen Yellow-Anteil haben, vielleicht sogar einen Rot-Anteil haben. Ich sage immer, Rot bedeutet hier die Farbe, da ist schon Not angesagt, also muss ich dringendst was verändern. Und natürlich genau dieses Farbenspiel, also jetzt prozessual, strukturell, organisatorisch, datentechnisch zu erkennen, was habe ich denn in meinem Transformationspfad für unterschiedliche Farben, ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die ich im Unternehmen zu treffen habe. Und ob ich dann technisch in Brown oder in Blue oder in Green oder wie auch immer transformiere, das ist praktisch der Kern drunter. Prozessual, transformatorisch kann ich unterschiedliche Farbsegmente nutzen oder sollte sogar entsprechend diese Farbsegmente nutzen.
Das heißt, es gibt jetzt so ganz kurz gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Also es kann natürlich auch ein Brownfield Sinn machen. Also das würde ich noch gerne machen, mal durchgehen mit dir. Was bedeuten denn diese Farben jetzt? Weil ich war Greenfield und Brownfield kannte ich. Also Brownfield, ich nehme das, was bisher da ist, und hebt es technologisch auf eine neue Plattform und gut ist. Greenfield heißt, ich fange wirklich auf der grünen Wiese an und sage, okay, wenn ich heute dieses Unternehmen heute neu gründen würde, wie würde ich meine Prozesse denken, wenn ich die ganze alte Historie nicht hätte? Hat natürlich den Vorteil, man hat wahrscheinlich, wenn man es gut macht, den bestmöglichen neuen Prozess. Es ist aber natürlich ein Riesenaufwand, alles neu zu bauen. Das heißt, Greenfield ist natürlich auch an vielen Stellen schwierig. Aber Georg, was ist denn jetzt Bluefield und Orangefield?
Ich darf aber vielleicht doch mal kurz bei Braun und bei Grün anhalten. Ich möchte vielleicht zu diesem Green noch eins dazu bringen. Und zwar Green gibt es natürlich in der Farbgestaltung. Ich führe in einem Unternehmen S4HANA komplett neu ein. Ich hatte vorher ein anderes ERP-System, ich hatte gar also kein ERP-System. Und so. Ja. Genau, dann bin ich klassisch auf so einem Greenfield-Ansatz. Greenfield kann aber auch bedeuten, und jetzt drücke ich mir etwas dramatisch aus. Ich habe in der Vergangenheit mein SAP-System total, wie man hier Schwäbisch sagen würde, verhunzt. Also habe da Dinge gemacht, die man eigentlich nicht machen darf. Habe auch auf meine Organisation wenig Wert gelegt im SAP-System. Habe auf meine Prozesse weniger Wert gelegt. Habe auf meine Daten weniger Wert gelegt und so weiter. Und das sind dann für mich so klassisch diese Zeichen. Ich würde es dann eigentlich gerne als rot bezeichnen, aber technisch ist es natürlich green. Als rot bezeichnen. Da lohnt es sich allemal, einen Greenfield-Ansatz zu machen.
Also das heißt, wenn es wirklich, Hausbau ist immer ein bisschen greifbarer. Wenn ich einen Altbau habe, der so kaputt ist, dass mich der Abriss und Neubau billiger kommt, als wirklich das Ding zu entkernen und zu sanieren, dann sollte ich vielleicht wirklich überlegen, in dem Fall Greenfield, also das alte System einfach mal mit dem Bagger platt machen und neu bauen.
Jawohl. Und dann würde ich vielleicht, um nicht die Baugenehmigung ganz neu machen zu müssen, um nicht die Grenzen neu zu verletzen, würde ich vielleicht noch eine Teilmauer stehen lassen und würde dann drumherum praktisch komplett neu bauen. Und das ist durchaus das Szenario, das muss sich das eine oder andere Unternehmen, glaube ich, wirklich überlegen, weil es eine einmalige Chance ist, jetzt mit diesen tradierten, nicht gut funktionierenden Strukturen mal aufzuräumen. Es ist natürlich immer schwierig, sich das selber einzugestehen, dass man da in der Vergangenheit das eine oder andere missachtet hat. Ich mache immer ein kleines Beispiel dazu. Ich habe hier in der Region ein Unternehmen, das hat halt aus unterschiedlichsten Gründen für all die Niederlassungen eigene SAP-Systeme angelegt. Also mit einem riesigen administrativen Aufwand, mit einer riesigen Kommunikationsstruktur dahinter und so weiter. Und da ist natürlich zwangsweise in der heutigen Struktur notwendig, das praktisch in einem System entsprechend zusammenzuführen, neu zusammenzuführen. Und das wäre ein Beispiel an der Stelle dafür. Das zweite Beispiel, das ich immer gerne verwende, ist das Thema Datenstrukturen und Organisationseinheiten. Die Organisationseinheiten, egal ob es jetzt ein SAP-System oder alias beliebige andere Systeme, spielt eine zentrale Rolle in der Datenmodellierung.
Ja.
Und da stelle ich halt bei vielen Unternehmen fest, dass in der Vergangenheit dieser Zusammenhang, diese Interdependenz, diese gegenseitige Abhängigkeit zwischen Daten- und Organisationsstruktur so nicht richtig ausdiskutiert wurde. Und wenn ich da Verwerfungen habe, dann macht es auch wieder Sinn, eben dann einen Greenfield-Ansatz zu starten, um das entsprechend neu zu überdenken.
Ein Bekannter von mir, da hat es damals so schön gesagt, Datensilos entstehen nicht von alleine, sondern Organisationssilos führen zu Datensilos. Und das heißt, der andere Aspekt ist, wenn ich jetzt wirklich, wie du gesagt hast, durch Organisationssilos mir aufgebaut habe, ich nenne es mal etwas despektierlich Lokalfürsten, die da entweder für ihre, kann ja auch regional tatsächlich eine Niederlassung physisch sein, es kann aber auch verantwortungstechnisch sein, beispielsweise Vertrieb, Produktion, dass die sich ihre Organisationssilos gebaut haben, die dann in Datensilos übergegangen sind, also die daraus resultiert sind. Und jetzt möchte ich aber als Gesamtunternehmen sagen, ich brauche aber eine Durchgängigkeit in der modernen Welt. Wie du gesagt hast, wenn ich einen Businesspartner habe, dann kann der Sales nicht mehr sagen, nee, das ist mein Businesspartner, ihr habt da nichts verloren. Vorher kann er sagen, ich bin Sales, ich bin für Kunden zuständig, ihr habt da mal gar nichts verloren. Und das geht dann einfach nicht mehr. Und dann ist auch der Punkt zu sagen, okay, dann muss ich diese Silos mal aufbrechen und alles mal in einen großen Lagerhalle packen.
Absolut, genau so. Da lohnt sich dann auch wieder über so ein Transformationsprojekt nicht nur nachzudenken, sondern es auch wirklich konsequent anzugehen. Und ich glaube jetzt zwischen dieser Strecke, also zwischen einfach das System nehmen, in ein neues Umfeld zu bringen und alles so zu machen, wie es vorher der Fall war und eben diesem etwas deutlich aufwendigeren Ansatz, nämlich neu zu bauen, gibt es dann natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Und das sind genau diese Farbjustierungen, die ich dann immer mache, indem man dann sagt, das kann beliebige Farben annehmen. Und jetzt gibt es da ja, um das dann zu ergänzen, noch diesen Bluefield-Ansatz. Und Bluefield kommt ja auch aus der Technik und bedeutet eben, dass ich ganz bestimmte Datenstrukturen übernehme oder dass ich ganz bestimmte Datenstrukturen nicht übernehme und die dann entsprechend im neuen System in neuen Verbindungen etc. Platziere. Und das kann natürlich für den einen oder anderen Fall sinnvoll oder sogar entsprechend notwendig sein. Mhm. Also technologisch, glaube ich, haben wir diese drei Farben, aber in der transformatorischen Sichtweise, und die ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen, da gibt es natürlich ein deutlich bunteres Farbenspiel.
Ja, also das heißt, der Bluefield ist ein reines technisches, der ist auch von einem, ich nenne es mal, einem Anbieter getrieben und der ist aber auch Bluefield, jetzt nochmal, um die Abgrenzung zu machen, Bluefield ist an der Stelle ein SAP-Spezifikum. Also das heißt, jetzt eine andere Transaktion, ich sage jetzt mal, wenn ich da auf einen anderen ERP-Hersteller gehe, dann habe ich immer Brown oder Bluefield, Brown oder Greenfield, Verzeihung, also das heißt, wenn ich als Beispiel Microsoft ein Update mache von einer Version auf die andere, kann ich da auch natürlich auch Brown oder Greenfield machen, aber Bluefield gibt es halt in der Microsoft-Welt nicht, weil das herstellerspezifisch ist und da hat sich jemand in dieser SAP-Welt mal Gedanken gemacht und gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Migration Best Practice machen würde, technisch gesehen, würde ich das wegwerfen, das neu machen, das übernehmen.
Jawohl, jawohl. Mhm. Das bedient sich aber in der Zwischenzeit auch neuen Sprachformen, nämlich dieser Selective Data Ansatz, Selective Data Transition, der in der Zwischenzeit auch in dieser ERP-Community oder auch in anderen Applikationen durchaus Widerhall gefunden hat, dass sich also auch andere Anbieter in der Zwischenzeit überlegen, in welcher Form sollten wir das machen, können wir das machen und so weiter. Mhm. Also ich glaube, da hat sich technologisch auch durch die Initiative was aufgebrochen. Und das wäre natürlich schon ein eigenständiges Thema, um da wieder drüber zu diskutieren.
Und das heißt aber, das ist rein technisch. Und transformativ, wie du gesagt hast, gibt es jetzt unterschiedliche Farben. Von Rot, das ist alles total, ich sag's mal, da werden noch Papierzettel hin und her getragen in einem Prozess, der eigentlich komplett digital und automatisch laufen könnte, bis hin zu sehr Brownfield, wo ich sage, so, ich habe das eigentlich schon digital, ich muss da wirklich bei dem einen oder anderen Prozess nur noch ein technisches Upgrade machen, damit der noch ein bisschen flüssiger durchläuft. Aber im Prinzip habe ich die letzten Jahre meine Hausaufgaben gemacht und habe meine Prozesse kontinuierlich verbessert.
Jawohl. Und da würde ich einfach wieder die Farben ins Spiel bringen, wie du es auch gerade gemacht hast. Ja. Wenn ich was rot habe, dann sollte ich in diesem Prozessumfeld, in diesem Applikationsumfeld, das kann Finance sein, das könnte Qualitätsmanagement sein, das könnte Instandhaltung sein, da muss ich dann notwendigerweise, um Not abzuwenden, wirklich was Neues entsprechend machen, weil ich meine Kunden nicht mehr bedienen kann, weil ich hohe Ausfallzeiten habe und so weiter und so weiter. Greenfield hätte ich in meiner Sprache dann, wenn ich vielleicht ein neues Tool einführe, in dem ich bisher noch gar nicht aktiv war. Darf mal ein Beispiel nennen, Treasury Management, also dieses Finanzmittelmanagement, ist heute so ein Tool, das häufig komplett neu eingeführt wird. Sind aber auch solche Themen wie im Umfeld von Stammdaten, Product Lifecycle Management, Themen wie Model-Driven System Engineering, dass ich neue Methoden in der Produktentwicklung einführe, Greenfield. Ja. Dass ich mir überlege, was kann ich denn mit diesen Methoden machen? Und dann eben Yellowfield, in dem Sinne, da leuchtet es schon mal gelb. Da könnte ich zwar noch mit Brownfield durchfahren, aber vielleicht macht es Sinn, hier auch mal anzuhalten und Greenfield oder irgendwas anderes zu machen. Und das Ganze betrachte ich dann in dem Farbenspiel, jetzt eben für unser Unternehmen, weil unsere Farbe orange ist, genau in diesem schlauen, in diesem smarten Zusammenhang zu sagen, in diesem transformatorischen Projekt such dir eben die Farben für ein Segment aus, die für dieses Segment passend sind. Und da glaube ich, da greifen wir heute deutlich zu kurz, wenn wir sagen, das Unternehmen wird im Brownfield, wird im Greenfield, wird im Bluefield-Ansatz umgestellt, sondern die Spezifikas der strategischen Geschäftsfelder, die Spezifikas der Standorte, die Spezifikas der einzelnen End-to-End-Prozesse sich mal anzuschauen und zu sagen, wo habe ich denn welche Handlungsnotwendigkeiten, Handlungsempfehlungen und wie kann ich dann eben transformatorisch entweder bei der Migration auf S/4HANA oder vor allem dann auch nach der Migration von S/4HANA eben nicht nur zu bedienen, dass ich auf dem neuen Release-Stand bin und wieder wartungsfähig bin, sondern wie kann ich mein Unternehmen damit in einem Schritt, in zwei Schritten, in drei Schritten, wie auch immer, in Wellen entsprechend nach vorne entwickeln. Und deshalb bin ich eben der Anhänger dieses Farbensets, dass ich sage, wie so ein Künstler, der praktisch mit seinen Farben spielt und überlegt, wenn ich ein Gesamtkunstwerk erstellen will, was brauche ich denn für eine Farbkombination für mein Unternehmen, um das dann wirklich entsprechend nach vorne zu entwickeln und zu überlegen, was sind denn die Themen, die mir helfen, heute, morgen, übermorgen am Markt erfolgreicher zu sein als Wettbewerber. Und eben dieses Paradigma, das dahinter steckt, in Teilen die Digitalisierung Industrie 4.0 dann eben prozessual transformatorisch weiter voranzutreiben.
Nee, ich finde die Antwort total cool, weil du sagst ja auch, es gibt jetzt Greenfield kann richtig sein, Brownfield kann richtig sein und alles dazwischen auch. Und wie du sagst, so dieses Sammelsurium. Okay, das heißt, in dem einen Bereich, der hat sich vielleicht die letzten Jahre, beispielsweise ein Maschinenbauer in der Produktion, die Produktion ist der Kernwertschöpfungsprozess und die haben sich kontinuierlich verbessert. Aber vielleicht haben die Bereiche außenrum, vielleicht war ich in meiner Finanzbuchhaltung, weil es mir halt einfach, oder in meinem Finanzbereich, weil es halt so gut lief und weil ich einfach so viel Geld verdient habe, habe ich das etwas stiefmütterlich behandelt und da gibt es vielleicht Rechnungsfreigaben, die beschleunigt werden könnten und dann muss ich diesen Finance-Prozess mal neu denken. Oder mein HR-Prozess, weil ich halt eine tolle Marke hatte, ich hatte Zulauf von der ganzen Region, alle wollten unbedingt bei mir arbeiten, hat sich durch den Fachkräftemangel etwas verändert und ich muss vielleicht auch an meine HR-Prozesse denken, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser binden, wie werde ich attraktiver? Und das heißt dann, je nach Bereich und je nach Prozess mal clever, wie du sagst, drauf gucken, was macht hier Sinn, muss ich es überhaupt anpacken? Jetzt habe ich aber noch eine Frage, wie merke ich das? Also wie merke ich, wo ich es verbessern kann? Wie stelle ich fest, in dem Bereich ist es Brownfield, weil es alles super läuft, in dem Bereich mach mal Greenfield, weil das ist komplett Katastrophe. Wie messe ich das denn?
Ich gebe mal geteilte Antwort und zwar wiederum springe ich kurz auf die Lehre rüber, aber ist natürlich Praxisbezug. Ja. In Lean Management sprechen wir von sogenannten Gemba Walks.
Okay.
Gemba Walks bedeutet vor Ort sein, Gemba vor Ort sein, sich das vor Ort anzuschauen. Mhm. Vor Ort sich bewusst werden, wie laufen denn die Prozesse wirklich in der Realität. Und dann gibt es mit Gemba Bichu Genyuchi gibt es eben noch das Thema, dass ich das datentechnisch dann auch verifiziere. Dass ich datentechnisch schaue, meine Beobachtung, die ich Gemba gemacht habe, vor Ort gemacht habe, stimmt denn die auch überein? Sind aber natürlich, ich sage mal, Blitzlichtaufnahmen, die dort entsprechend gemacht werden. Aber das würde ich jedem Unternehmen empfehlen, entweder in der reinen Form solche Gemba-Walks durchzuführen oder eben in der veränderten Form das entsprechend durchzuführen. Das Zweite, was ich an der Stelle adressieren möchte, in der Zwischenzeit hat sich ja auch die Informationstechnologie signifikant weiter verändert. Und wir sprechen ja seit einigen Jahren über diese Konzepte von Data Mining und von Process Mining. Ja. Und ich kann jedem nur empfehlen, diese neue Technologie von Process Mining wirklich sich anzuschauen, in dem Sinne, dass bei Process Mining ja auf dem realen System mit den Echtdaten zur Laufzeit, mit den kompletten Daten zur Laufzeit analysiert wird, wie laufen denn die Prozesse in der Realität ab im Unternehmen. Und das ist natürlich ein ganz objektives Bild, dass ich mir anschauen kann über entsprechende Durchlaufzeiten, über entsprechende Varianten, die ich habe, über entsprechende Rückschleifen, die ich habe. Wie sehen denn meine Prozesse entsprechend aus und wie können wir die entsprechend weiter auch fortentwickeln? Und ich persönlich bin Anhänger von diesem Process Mining, muss ich sagen, weil ich sage, jetzt haben wir ein Werkzeug endlich an der Hand, das in Echtzeit oder zumindest auf meinem gesamten Datenbestand in ganz kurzen Zyklen uns Transparenz gibt, wie laufen denn die Prozesse in einem Unternehmen und das Ganze dann sogar in Prozessdiagrammen, in Prozesscharts noch visualisiert auf dem Hintergrund dieser Durchlaufzeiten, auf dem Hintergrund der Mengengerüste und so weiter. Und da glaube ich, ist es in der Zwischenzeit relativ einfach, diese Technologien auch zu nutzen, um dann zu schauen, wo sind denn die entsprechenden Painpoints, wo sind denn die Themen, die uns plagen. Wir würden ja heute kein Unternehmer mehr betreiben, wenn wir nicht Finanzkennzahlen hätten, um zu schauen, wo steht denn das Unternehmen.
Ja.
Und logischerweise müssen wir das bei Prozessen auch machen, weil wer sorgt am Ende des Tages für die fiskalen Kennzahlen? Die Prozesse.
Ja.
Gute Prozesse bringen automatisch, um wieder an der Lean-Lehre festzumachen, bringen automatisch Wertschöpfung zustande. Mhm. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Zwangsschluss, dieses Process Mining, also diese Prozessbeobachtung, dieses Schürfen nach Verbesserungen im Prozess mit modernen Technologien. Und es geht ja schon dann auch in Richtung KI an der Stelle, die entsprechend einzusetzen. Und da glaube ich, da kann man dann sehr, sehr objektiv und vor allem auch zukunftsgerichtet diese, um wieder bei den unterschiedlichen Farben zu bleiben, dann schnell zuordnen. Habe ich hier einen roten Flecken, habe ich hier einen grünen Flecken, habe ich hier einen braunen Flecken, habe ich hier einen Yellow Flecken, habe ich hier einen, was weiß ich was, Olivflecken oder was weiß ich was auch immer.
Das ist aber dieser schöne Abschluss, weil du sagst es gerade so schön, Process Mining braucht Daten. Und das heißt, ich gucke in die Daten zu meinen Prozessen, wie läuft der denn? Und wenn ich vielleicht einen Prozess habe, wo ich gar keine Daten dazu habe, dann könnte mir auffallen, oh, der läuft vielleicht noch komplett papierbasiert. Das ist allerhöchste Eisenbahn, dass ich da mal hingucke. Oder auch immer sehe, okay, das dauert 3 Wochen, bis der einen Fax verschickt hat. Da könnte ich doch mal hingucken, ob man dann das irgendwie auf eine E-Mail oder Ähnliches umstellen kann. Aber dazu gibt's Daten. Das heißt, ich kann diese Unterscheidung auch datengestützt machen. Klar, ich spare es mir auf gar keinen Fall. Und das möchte ich auch sagen. Das ist toll, dass du das gesagt hast, Georg. Ich muss da mal reingehen. Ich muss gucken, wie die Menschen in meinem Unternehmen arbeiten, um für den Kunden einen Mehrwert zu bringen und wo kann ich da was verbessern für die Leute und dadurch auch für meine Kunden?
Absolut, absolut.
Und ich kann es dann auch, wie du sagst, belegen mit Daten und kann sagen, okay, hey Leute, und jetzt lasst uns mal drüber nachdenken. Da sind wir gut, das passt, also machen wir bitte weiter so. Hier sind wir nicht gut, lasst uns mal überlegen, wie wir das neu designen können.
Absolut. Christian, da vielleicht das Beispiel ist ja auch in der Lehre immer wieder verwende hier anbringen. Wir sind es in der Zwischenzeit gewohnt, im sportlichen Umfeld,
ja. Ich
nehme das Thema Fußball,
ja. Sind
wir es in der Zwischenzeit gewohnt, Datenanalysen zu betreiben. Also wir wissen in der Zwischenzeit ganz genau, wie viel ist diese Mannschaft gelaufen, wie waren das Doppelpassverhalten, wie war das Verhalten einzelner Spieler. Und wir können auf der Basis relativ gut ableiten, warum das Spiel dann 3-0 ausgegangen ist oder unentschieden oder was weiß ich, was auch immer. Und können dann auch über verschiedene Spiele hinweg, können wir dann auch beurteilen, welches System hat denn welche Vorteile, welche Nachteile mit sich gebracht, welche Einzelleistungen auch, welche Bestandteile vom Teams, Abwehr, Mittelfeld, Sturm und so weiter haben denn, welche Verhaltensstrukturen etc. etc. Datenbasiert,
ja. Rein
datenbasiert. Und ich habe ja früher selber begeistert Fußball gespielt. Und wenn wir dann früh in der Spielerversammlung zusammen waren, dann hatte irgendwie jeder seine eigene Wahrnehmung von einer bestimmten Situation. Und wir hatten uns dann flammend drüber unterhalten, wer jetzt recht hat und was denn die richtigen Schlüsse daraus sind. Heute sind wir im Fußball in der Lage, das ganz, ganz objektiv zu betrachten und da entsprechend weitere Schlüsse zu ziehen. Und wir müssen eigentlich nur dieses Paradigma, das wir im Sport schon betreiben, mal konsequenterweise auf die Unternehmen übertragen und diese spannenden Inhalte, die Daten uns mitbringen, mal verstehen und die entsprechend analysieren. Und wir haben ja in der Vergangenheit da grauslige Dinge gemacht. Wir hatten gesagt, da gibt es irgendwie Stammdaten und das hatte so ja. Dieses ganz angestaubte, oh, wer kümmert sich denn um Stammdaten? Das ist so, also so ermüdende Arbeit und was machen wir denn da damit? Im Rahmen der Digitalisierung werden Stammdaten auf einmal lebendig. Die bringen praktisch die Beziehungen zu Kunden hoch. Die ja. Bringen praktisch die Struktur von Produktentwicklungen hoch und so weiter. Und deshalb, gerade wenn wir das unter die Daten unter dem Stichwort auch der Digitalisierung betrachtet, werden Daten auf einmal massiv lebendig. Und wir unterscheiden eigentlich in diesen modernen Strukturen nicht mehr Stamm- und Bewegungsdaten, wie das mal früher in der IT der Fall war. Also Stammdaten, die bleiben lange gleich, Bewegungsdaten, die werden halt irgendwie eingegeben. Sondern wir betrachten heute Daten als der Ursprung in der Kombination mit Prozessen, der uns eigentlich transparent macht, wie bewegt sich denn unser Unternehmen in Richtung der Wertschöpfung, in Richtung der Kundenbedienung und so weiter. Und deshalb kann ich immer nur dafür plädieren, sich diese spannende Datenwelt, und wir hatten es, glaube ich, mit dem Beispiel Process Mining schon ein Stück weit anreißen ja. Können, die sich zu erschließen und die eben mit dieser Prozesswelt ganz, ganz stark zu verbinden.
So, normalerweise versuche ich immer zum Ende der Episode noch so ein schönes Schlusswort zu finden. Aber Georg, da merken wir den Professor in dir, das hast du schon sehr gut gemacht. Kann ich jetzt gar nichts mehr diesem Abschlussplädoyer hinzufügen. Ich muss nur sagen, dass ich dich ohne zwei kleine Fragen hier aus dem Podcast auch nicht gehen lassen darf für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die öfter dabei sind. Georg, da darfst du jetzt auch nicht vordrücken, weil das war so ein schönes Abschlussplädoyer und damit würde ich jetzt auch Richtung Ende kommen. So komplett anderes Themenfeld. Was war das letzte Lied, das dir nicht mehr aus dem Kopf ging?
Also das letzte Lied, was mir gar nicht mehr aus dem Kopf ging, muss da ein Stück weit ausholen. Ich versuche immer, mich, was Musik angeht, relativ breit und unkonventionell aufzustellen und dann immer wieder mal da reinzuhören und da reinzuhören und da reinzuhören. Und ich bin auch unter anderem begeisterter Anhänger von Musikstilen, von Musikthemen, die nicht allgemein zugänglich sind. Und ich habe da für mich entdeckt ein Duo aus Vorarlberg, Fleisch und Fleisch, die in Vorarlberger Text entsprechend musizieren, sind übrigens keine Profimusiker, sondern der eine dieser Fleischbrüder ist Leiter eines Klinikums, der andere ist Professor an der Universität in St. Gallen und diese beiden haben ein Lied geschrieben, Kuchen und Kaffee. Und da geht es um einen Geburtstag. Und dieses Lied, als ich das dann gehört habe, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf und ich verschicke das in der Zwischenzeit an liebe Menschen, verschicke ich das als Geburtstagsgruß. Weil da steckt praktisch dahinter, welche Bedeutung hat denn dieser Geburtstag bei Kuchen und Kaffee aus einem tieferen Sinn heraus? Und wie gesagt, ich kann alle nur empfehlen, sich mal bei Fleisch und Fleisch da entsprechend reinzuhören.
Das ist interessant, sehr, sehr interessant. Also auch schön mal komplett andere Musik. Dankeschön. Und lieber Georg, jetzt noch aus der Bücherei oder Heimbibliothek eines Professors würde mich interessieren, welches Buch sollten denn die Zuhörerinnen und Zuhörer mal lesen, das nicht aus deiner Feder stammt und das, ja, sag ich mal, bürotauglich ist?
Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich sogar drei Bücher nennen, Christian.
Ah, wir müssen uns aber auf eins, also, Georg, manchmal muss man sich einschränken. Ich würde tatsächlich gerne eine bitten.
Also, dann mache ich eines. Das nennt sich, was ich gerade interessiert lese, Produkte als Dienstleistung verstehen. Oh. Auch in dem Fall aus der Uni St. Gallen, von dem Professor Wortmann als Hauptdeskriptor und eben auch diesem Elgar Fleisch. Und dieses Produkte als Dienstleistung zu verstehen, illustriert wunderbar, wie wir in ein neues Zeitalter migrieren. Also was dieses digitale Zeitalter denn auch wirklich für die Industrie, aber auch für jeden einzelnen Konsumenten entsprechend bedeutet und wie man eben diese Transformation dann eben auch strukturell und inhaltlich entsprechend begleiten kann.
Das klingt ziemlich cool. Also Produkte als Dienstleistung denken, sehr schön. Und damit, lieber Georg, nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir heute trotz deiner vielen Hüte die Zeit genommen hast. Natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Dankeschön fürs Einschalten bis hierhin. Und wie immer, ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr jetzt auf Folgen oder Abonnieren klickt, wo auch immer der Podcast, ihr den gerade anhört. Und ja, der liebe Georg ist auch auf LinkedIn aktiv, teilt da auch viele Einsichten aus seinen Projekten mit der Community. Also folgt ihm da gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Natürlich auch immer bei mir folgen oder liken. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet.